Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Kunst, Design und Aktivismus prägen das Leben von Delia Keller. Sie engagiert sich für die Rechte alleinerziehender Menschen und deren Kindern. In Deutschland wachsen 2,5 Millionen Kinder mit nur einem Erziehungsberechtigten auf, zu über 80% mit der alleinerziehenden Mutter. Delia Keller ist eine von ihnen. Willkommen in unserer Sendung.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ihre Söhne sind inzwischen 17 und 14 Jahre alt. Man könnte sagen, die sind jetzt aus dem Gröbsten raus. Aber diese Altersphase, die kann ja auch manchmal ganz schön anstrengend sein. Was läuft in Ihrem alleinerziehenden Alltag gerade gut und was ist richtig anstrengend?
Ach, insgesamt muss ich sagen, bin ich recht zufrieden. Ich habe zwei tolle Söhne, auf die ich sehr stolz bin. Und ich bin schon seit über 12, 13 Jahren alleinerziehend. Insofern mache ich das schon echt lange. Und natürlich wird es dann mit der Zeit auf eine Weise einfacher. Aber Teenies können manchmal auch doch durchaus anspruchsvoll sein.
Also Sie sind alleinerziehende Profi, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, naja, weiß ich nicht, ob ich das so nennen würde, aber ja, ich würde sagen, insgesamt sind wir ein ganz gutes Team.
Was gehört dazu, das gut hinzukriegen?
Es ist natürlich immer gut, wenn man eine gute Verbindung zu den eigenen Kindern hat. Ich denke, die habe ich. Und ansonsten muss man tatsächlich aber wahnsinnig viel jonglieren und das ist immer nicht ganz ohne. Also einfach es ist einfach eine wahnsinnig große Belastung, wenn man berufstätig ist. Und genau, nebenbei zwei Kinder erzieht, allein dafür verantwortlich ist, jeden Tag dann, ja, die aufsteht, Essen macht und mehrmals am Tag und das alles einfach unter einen Hut bekommen.
Heute Mittag wird die Künstlerin und Aktivistin Delia Keller also vor dem Berliner Reichstag stehen und dem Bundestag eine Petition mit knapp 90.000 Unterschriften übergeben. Es geht um die Ungleichbehandlung von Alleinerziehenden beim Kindergeld. Wie läuft denn, Frau Keller, so eine Petitionsübergabe ab? Also mit wem sind Sie da verabredet?
Zugesagt haben aktuell 19 Mitglieder des Deutschen Bundestags, alles aus den demokratischen Fraktionen. Ich hoffe, genau, dass auch dann alle anwesend sein werden. Man weiß das natürlich nie, ob alle 19 dann kommen oder ob es kurzfristige Änderungen gibt. Aber ich bin recht optimistisch und freue mich drauf. Und wie das abläuft? Also ich werde etwas sagen und danach werden die Fraktionen, jeweils eine Person aus der Fraktion etwas sagen und dann wird es Fotos geben und ich hoffe, dass auch Medien anwesend sind und berichten werden.
Und wo? Also auf den Stufen vor dem Reichstag oder gibt es eine kleine Bühne? Wie wird das sein? Sie ja auch reinladen können.
Ja, aber das ist gar nicht so praktisch, weil dann hätten alle Besucher und Gäste sich anmelden müssen und das wäre, glaube ich, einfach zu kompliziert gewesen und dann könnten auch viele Leute nicht kommen, auch spontan kommen. Insofern wollten wir das bewusst draußen veranstalten. Es ist tatsächlich am Nordeingang des Reichstagsgebäudes zur Spreeseite hin, da vorne bei der Wiese, da ist so Baustelle. Ich bin da extra nochmal hingefahren und habe das gecheckt. Mhm. Das fand ich keinen guten Platz. Und wir werden da zur Spree hin stehen und haben eine Anlage dabei und haben ein großes Banner dabei und werden Bilder machen und die werden hoffentlich verbreitet. Und so möchten wir Druck ausüben, dass endlich die Reformierung des Unterhaltsvorschussgesetzes, ein schwieriges Wort, kommen wir sicherlich gleich noch zu, umgesetzt wird.
Sie haben sich ins Kleingedruckte der Gesetzestexte eingefuchst und kritisieren eben Details bei der Vergabe des Kindergelds. Konkret geht es um Fälle, in denen der Vater, ich bleibe jetzt mal bei dieser Rollenaufteilung, weil es eben überwiegend die Väter sind, die der Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Wie häufig kommt das vor? Gibt es da verlässliche Zahlen?
Also es sind so ungefähr 860.000 bis 900.000 Kinder in alleinerziehenden Familien davon betroffen. Das heißt, sie sind angewiesen auf den Unterhaltsvorschuss, weil der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt. Und hinzu kommen noch einige weitere. Wir wissen auch von einigen Alleinerziehenden, dass sie auch nicht den Unterhaltsvorschuss beantragen, weil sie nicht die Harmonie in Anführungszeichen mit dem Vater der Kinder oder dem Unterhaltspflichtigen gefährden wollen. Also es gibt sicherlich noch einige mehr Fälle, die gar nicht erst den Unterhaltsvorschuss beantragen.
Also wenn der Vater nicht zahlt, bekommt die Mutter diesen sogenannten Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt. Allerdings wird ihr dann das Kindergeld gestrichen. Vielleicht machen Sie das an einem, vielleicht auch Ihrem eigenen Beispiel nochmal deutlich, was da wie verrechnet wird.
Genau, das ist etwas kompliziert. Also normalerweise haben Anspruch auf das Kindergeld beide Elternteile. Wenn man getrennt erzieht, also gleich Wechselmodell, dann würden beide das Kindergeld erhalten. Ausgezahlt wird das Kindergeld allerdings meistens an oder immer an den Elternteil, wo das Kind meistens lebt. Also meistens ist es die Mutter und meistens in 90% der Fälle sind die Väter unterhaltspflichtig. Das heißt, wenn ein Vater jetzt Unterhalt zahlen muss, kann er das hälftige Kindergeld von seinem Unterhaltsbetrag abziehen. Wenn allerdings der Vater nicht zahlt und ich als alleinerziehende Mutter Unterhaltsvorschuss beantrage, dann zieht der Staat das komplette Kindergeld vom Vorschuss ab. Das heißt, eine Mutter mit zwei Kindern, also wie ich, hat in dem Fall zweimal ein hälftiges Kindergeld, ist gleich ein ganzes Kindergeld, gleich 259 Euro pro Monat weniger zur Verfügung. Das sind im Jahr, macht das über 3.100 Euro aus.
Weniger als die regulären Unterhalt beziehen.
Weniger als der Mindestunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle. Mhm. Mhm. Genau. Und das Wichtige ist, was ich noch unbedingt einfügen möchte, das Kindergeld wird weiterhin von der Familienkasse gezahlt. Das heißt, das ist eine sehr versteckte Sparmaßnahme, denn letztendlich wird es aber von der Unterhaltsvorschusskasse im Voraus vom Unterhaltsvorschuss abgezogen. Das heißt, oder man spricht juristisch davon, das wird auf den Vorschuss angerechnet. Viele Alleinerziehende sehen das gar nicht, wissen das gar nicht, weil sie sagen, ich krieg doch aber Kindergeld. Ja, aber es wurde im Voraus abgezogen. Und wenn man jetzt die Düsseldorfer Tabelle nebeneinander legt und den Unterhaltsvorschuss, dann sieht man, pro Kind und Monat ist immer in jeder Altersstufe, es gibt drei Altersstufen, ein hälftiges Kindergeld weniger zur Verfügung.
Sie sind ja schon länger an diesem Thema dran, haben einen langen Atem, den braucht es anscheinend auch. Notwendig wäre nämlich eine Reformierung dieses Unterhaltsvorschussgesetzes, ein Punkt, der aber ja letztes Jahr in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden ist. War das für Sie so ein erster Erfolg?
Oh, auf jeden Fall. Wir haben total gefeiert. Ich habe die Petition tatsächlich vor 3 Jahren, glaube ich, gestartet. Also die läuft schon einige Zeit und habe dann immer wieder Wind gemacht und hatte Gespräche mit vielen Bundestagsabgeordneten, unter anderem auch mit Lars Klingbeil direkt persönlich. Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg gewesen, dass die Reformierung im Koalitionsvertrag steht.
Adressiert ist die Petition jetzt an die Familienministerin Karin Prien, CDU, Justizministerin Stefanie Hubig und Finanzminister Lars Klingbeil, beide SPD. Und sie versuchen damit, die jetzt irgendwie stärker in die Pflicht zu nehmen. Gibt es da Bewegung? Gibt es da Signale? Oder wer blockiert? Aus welchen Gründen?
Leider gibt es da extrem wenig Signale und das ist extrem bedauerlich. Aber gerade deswegen möchte ich auch die Petitionsübergabe veranstalten, um einfach wieder das mehr Licht auf dieses Thema zu geben. Ganz konkret, ich habe Karin Prien, unsere Bundesfamilienministerin, letzten Sommer eine Woche nach ihrem Amtsantritt direkt angeschrieben und dachte, okay, steht im Koalitionsvertrag. Wir können uns treffen. Ich habe da ein paar Vorschläge zu machen oder zumindest ein Gesprächsangebot und auch eine Petitionsübergabe. Ich habe dann noch mehrfach sie angeschrieben und mir wurde jedes Gespräch und jede Petitionsübergabe von ihr oder ihrem Ministerium abgelehnt und abgesagt. Natürlich hätte ich das gut gefunden, sie persönlich auch zu sprechen. Und ich denke, es wäre auch ein Zeichen für die Demokratie, wenn Bürger, die sich engagieren und so viele Stimmen sammeln und letztendlich, ja, wie gesagt, jetzt sind es knapp 90.000 Unterschriften, die zusammengekommen sind, wenn die gehört werden. Und dass ich da bisher noch keine Gesprächszusage habe, finde ich, ehrlich gesagt, freundlich formuliert, sehr bedauerlich.
Die aktuellsten Statistiken sprechen von 1,7 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland. Da sind ja jetzt 90.000 oder sagen wir, es werden sogar 100.000 Unterstützerinnen ihrer Petition. Ja, nur ein Bruchteil der Betroffenen. Ist es schwer, die zu mobilisieren?
Ja, das ist schon schwer, denn da gibt es auch Studien darüber, dass Alleinerziehende, weil sie so eine große Belastung haben, weil sie jonglieren zwischen Job, zwischen Kinderbetreuung, gegebenenfalls auch irgendwelchen Anträgen, wie sie an Geld kommen, weil sie einfach wahnsinnig viel auf dem Zettel haben, sich auch häufiger von der Politik abwenden und insofern nicht so ganz erreichbar sind. Also ja, das ist, es müssten natürlich theoretisch noch viel mehr Stimmen sein. Und gleichzeitig bin ich froh, dass wir jetzt diese Marke erreicht haben und denke, es ist trotzdem ein großes Zeichen. Und die Bundesregierung sollte dem endlich nachkommen und nicht nur Lippenbekenntnisse machen, weil die hören wir schon seit Jahren.
Wir haben mit Delia Keller schon über die Ungleichbehandlung von Alleinerziehenden beim Kindergeld gesprochen. Sie selbst hat ihre Söhne 2009 und 2011 bekommen. Das Elternpaar hat sich dann 2 Jahre später getrennt. Wie war denn damals ihre eigene berufliche Situation und die ihres Ex-Partners?
Also zu der Zeit der Trennung, da war es nicht einfach. Ich hatte, genau, Sie haben es gerade gesagt, 2009, 2011 die beiden Kinder bekommen, habe auch die Elternzeit genommen, überwiegend. Und Ende 2013 war die Trennung. Insofern hatte ich kurz vorher jeweils eigentlich so ein Jahr ausgesetzt. Ich habe immer mal wieder ein bisschen was gearbeitet, aber man macht natürlich keine aktive Akquise oder kümmert sich nicht um irgendwie Neues. Und insofern waren die ersten Monate, die Trennung kam für mich damals überraschend, schon extrem herausfordernd. Der Vater der Kinder ist ausgezogen. Ich stand da mit der Wohnung, hatte viel höhere Fixkosten und musste erstmal gucken, wie komme ich denn jetzt zurande.
Sie beide waren freie Künstler?
Genau, wir haben uns auch in der Kunsthochschule kennengelernt. Beide haben wir Kunst studiert. Ich habe noch zusätzlich Grafikdesign studiert. Genau, und arbeite auch in den Feldern nach wie vor.
Was mussten Sie denn über die Jahre unternehmen, um den Ihnen zustehenden Unterhalt für die Kinder zu bekommen? Was war da alles nötig?
Ja, das war sehr wechselhaft. Also die Geschichte reicht ja auch schon ein paar Jahre zurück. Also am Anfang war es tatsächlich hart. Und ich musste auch, oder ich bin dann zum Jugendamt gegangen, weil der Vater war nicht gewillt, sofort Unterhalt zu zahlen, auf den ich ja angewiesen war, weil, wie gesagt, die Fixkosten haben sich erhöht sogar. Und dann bin ich zur Unterhaltsvorschusskasse gegangen. Dann hat der Vater gesagt, na, ich zahle doch. Er hatte dann aber, es gibt den sogenannten Selbstbehalt. Das sind für arbeitende Unterhaltspflichtige 1.450 Euro. Genau, wenn sie darunter fallen, dann müssen sie oder brauchen sie nicht zahlen. Und das hat er geltend gemacht. Insofern habe ich von ihm den Betrag des Unterhaltsvorschussgeldes bekommen. Aber es war damals tatsächlich auch so, dass unsere Kinder in Berlin, das war wahnsinnig schwierig, überhaupt eine Kita zu finden. Wir haben eine Kita dann gefunden, da mussten wir aber auch noch irgendwie so 100 Euro Selbstkostenbeteiligung, also über diesen Betrag, den es ja damals noch gab, die Kita war damals noch nicht ganz umsonst, bezahlen und hier und da. Und das waren einfach alles Sachen, wo man sich fragt, bei den Müttern gibt es keinen Selbstbehalt. Also ich fand das schon alles sehr schwierig. Aber man hat in der Zeit, muss ich sagen, ich hatte zum Glück ein bisschen Erspartes noch und versucht man sich zu kümmern. Natürlich hatte ich auch Liebeskummer. Es war einfach eine wahnsinnig schwierige Zeit, gleichzeitig die finanziellen Sorgen zu regeln und gleichzeitig die Kinder aufzufangen, die natürlich für die das auch eine neue Situation ist. Also die ersten Monate oder ich würde sagen das erste Jahr, das war schon extrem herausfordernd.
Waren die Jugendämter unterstützend?
Ja und nein. Also da müssen wir jetzt vorspulen. Also damals ganz am Anfang war es schon so, wobei ich mir schon ehrlich gesagt viel mehr Unterstützung wünschen würde. Inzwischen gibt es tolle Plattformen, wie zum Beispiel von Sarah Buschmann, Solomütter, wo man sich erkundigen kann, was steht einem zu, was kann ich machen, wenn ich alleinerziehend bin. Sie hat darüber auch ein Buch geschrieben, da sind Tipps, sowas hilft. Damals, muss ich sagen, gab es das irgendwie noch nicht und man hat sich da irgendwie so... Weiß ich nicht, man ist da irgendwie so durchgekommen, aber das war nicht einfach und ich hätte mir schon gewünscht, also zum Beispiel diesen Kinderzuschlag, von dem wusste ich damals nicht. Ich meine, und das war ja bekannt zu der Zeit. Also ich glaube, damals war es ja so, dass über 60% mehr den beanspruchen hätten können und das einfach nicht wussten. Der ist ja dann in der Debatte der Kindergrundsicherung ist der dann bekannt geworden und wird jetzt häufiger ausgezahlt. Aber nee, ich fand das ehrlich gesagt, diese ganzen Strukturen fand ich schon eher schwierig.
Sie haben sich ja dann mit anderen Betroffenen zusammengeschlossen und sich dem Verein Fair für Kinder angeschlossen. Wie hat der sich entwickelt? Wofür steht der heute?
Fair für Kinder ist ein ganz toller kleiner Verein von alleinerziehenden oder ehemalig alleinerziehenden Menschen oder Frauen, kann man sagen, alles Mütter. Und wir setzen uns ein für die finanzielle und steuerliche Gerechtigkeit für Alleinerziehende. Ein anderes Vorstandsmitglied, ich bin eines davon, ist die Raina Becker. Die ist auch sehr bekannt, weil sie seit Jahren, jetzt muss ich's, ja, ich sage jetzt einfach vereinfacht, gegen das Ehegattensplitting klagt. Das ist das, beziehungsweise gegen das Ausgeschlossensein vom Ehegattensplitting klagt, weil man kann nicht gegen etwas klagen. Das wäre in Deutschland eine Neidklage. Das habe ich gelernt. Und insofern, aber sie klagt dagegen, dass sie eben ausgeschlossen ist vom Ehegattensplitting. Sie hat die Geschichte, dass sie hat zwei Kinder, ihr Mann ist dann verstorben. Sie hatten das klassische Modell umgekehrt. Sie hat, war die Hauptverdienerin, haben vom Ehegattensplitting profitiert. Als der Mann dann verstorben ist, dann gibt es ein Jahr auch ein, finde ich, sehr hartes Wort oder krasses Wort, das sogenannte Gnadensplitting. Und nach diesem einen Jahr hat sie dann ihre, sie ist selber Steuerexpertin und hat eine eigene Kanzlei und hat dann ihre eigene Steuererklärung gemacht, saß bis spät in die Nacht da und hat gesehen, dass sie jetzt, wo ihr Mann verstorben ist, mehr Steuern zahlen muss, obwohl sie allein für die Kinder verantwortlich ist und den Job handeln muss.
Und das gilt für diese steuerlichen Nachteile beziehungsweise nicht vorhandenen Vorteile, die kinderlose Paare durch das Ehegattensplitting haben, ja auch für Alleinerziehende, die eben auch diesen Vorteil nicht haben.
Genau. Unverheiratete Paare haben das nicht. Paare, die gleich viel verdienen und natürlich Alleinerziehende profitieren auch nicht von diesem Vorteil. Und das Ehegattensplitting zu reformieren, das wäre einfach echt eine große Sache und sollte unbedingt erfolgen zum Wohl von den Kindern.
Kindergeld und Unterhalt werden ja in der Regel so lange gezahlt, wie sich das Kind in einer Ausbildung befindet, bis maximal zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Gilt das denn auch für diesen Unterhaltsvorschuss?
Nee, und da sprechen Sie was an. Das ist so mein zweiter Painpoint. Und zwar der Unterhaltsvorschuss, der stoppt mit dem 18. Geburtstag des Kindes oder des Jugendlichen. Und ich finde das ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehbar. Ja, er wurde schon verlängert. Früher war es tatsächlich so, er hat aufgehört mit bis beim 12. Lebensjahr. Das wurde 2017 reformiert. Aber dass er jetzt ausgerechnet mit 18 aufhört, ist für mich trotzdem nicht nachvollziehbar.
Also das kann, betrifft Sie ja und betrifft, Ihren Sohn dann bald.
Ja, genau. Es betrifft uns. Mein Sohn ist gerade vor wenigen Tagen ist er 17 geworden. Folglich wird er nächstes Jahr 18. Er geht noch zur Schule und er wird auch noch zwei weitere Jahre zur Schule gehen. Und dann hört einfach der Unterhaltsvorschuss auf. Und das sind im Moment sind das 394 Euro pro Kind, die mir dann aktuell, also die mir dann nächstes Jahr fehlen werden. Ja, und dabei geht der Junge noch zur, wird noch weiter zur Schule gehen. Das heißt, die Kosten bleiben gleich. Und hier wird auch wieder die Verantwortung abgewälzt auf die, entweder die Jugendlichen oder die Alleinerziehenden.
Also auf die Jugendlichen, weil die das dann selber einklagen müssen, ja, ab 18.
Korrekt. Ich als Mutter könnte dann eigentlich auch gar nicht mehr so ganz viel anstellen, weil die Jugendlichen sind dafür selbstverantwortlich. Ich habe das auch zum Thema gemacht. Ich war kürzlich oder im Herbst eingeladen im Bundesfamilienministerium und habe genau diesen Punkt thematisiert, dass das auch ausgeweitet werden muss und habe dann ein Antwortschreiben bekommen. Und ich zitiere, zudem sind die jungen Erwachsenen nun voll geschäfts- und prozessfähig. Somit sind sie auch in der Lage, Unterhaltsansprüche selbst durchzusetzen, und zwar gegenüber beiden Eltern. Bei der Geltendmachung steht ihnen das Jugendamt bis zum 21. Geburtstag kostenlos beratend und unterstützend zur Seite. Ganz ehrlich, ich finde das eine Frechheit. Wir haben gerade, wurde wieder eine Studie veröffentlicht, dass die 14- bis 18-Jährigen, dass ein Viertel der Jugendlichen psychische Belastungen hat. Und jetzt von einem 18-Jährigen oder ja Kind oder Jugendlichen dann zu verlangen, dass er seine eigenen Eltern verklagt, das verstehe ich nicht. Und besonders macht der Staat, ja, macht er etwas, was er selbst nicht erfüllt. Weil es ist ja so, dass theoretisch der Unterhaltsvorschuss ist ja auch nur ein Vorschuss und sollte von den Unterhaltspflichtigen zurückgeholt werden. Die Rückgriffquote des Staates beträgt aber selbst nur 17%. Im Jahr 2024 war das so. Das heißt, in den meisten Fällen kommen die Unterhaltssäumigen damit durch, nicht zu zahlen. Es gibt Es gibt Unterhaltspflichtige, die können nicht zahlen, okay. Aber es gibt darunter, gibt aber auch viele, die könnten zahlen. Das IFO-Institut hat mal Schätzungen veröffentlicht, nach denen 75% der Unterhaltspflichtigen tendenziell zahlen könnten. Und der Staat wälzt jetzt dieses Problem also ab, was er selbst nicht durchsetzen kann, und zwar, dass die Unterhaltspflichtigen zur Kasse gebeten werden. Und jetzt sollen die Jugendlichen ihre eigenen, meistens sind es ja Väter, verklagen. Und es ist auch noch nicht klar, ob das dann erfolgreich ist. Und was passiert sonst? Dann springt die Mutter wieder ein. Und ich, ehrlich gesagt, ich kenne natürlich auch ganz viele Mütter, die dann sagen, nee, das möchte ich, diese psychische Belastung möchte ich meinem Kind nicht zumuten. Also springen sie wieder ein. Und das ist doch keine Lösung. Wir haben jetzt schon, also Alleinerziehende haben ein Armutsrisiko von 41%. Sie haben kaum Möglichkeit, Geld für die Altersvorsorge zurückzulegen. Und dann, wenn es endlich so ein Stück weit besser wird, weil die Kinder jetzt vielleicht 18 sind, weil die ein bisschen selbstständiger sind, weil man sich nicht die ganze Zeit mehr kümmern muss, wird aber auch wieder das Geld ja letztendlich genommen und beziehungsweise sie geben es dann für ihre Jugendlichen aus und sind dafür alleine zuständig. Und dann haben wir einen Renten-Gender-Gap von aktuell 43%. Also ich verstehe diese Politik nicht.
Delia Keller, das haben wir schon mitbekommen, kann ziemlich hartnäckig sein, wenn es um Gerechtigkeit geht. War das schon immer so? Geboren 1977 in Braunschweig und aufgewachsen mit Vater, Mutter und einem Bruder. Welche Rolle spielte Gerechtigkeit in Ihrer Familie?
Ich habe einen Bruder, der ist knapp 2 Jahre älter als ich. Und meine Eltern haben sich eigentlich immer sehr viel Mühe gegeben, uns auch gleichberechtigt aufwachsen zu lassen. Und ja, ich glaube, ich fand das auch wichtig und vielleicht war ich auch die jüngere Tochter oder das jüngere Kind und mir war das auf jeden Fall, Gerechtigkeitsfragen, kann ich rückblickend sagen, waren mir, glaube ich, immer schon wichtig.
Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
Meine Mutter war Postbeamtin und mein Vater war Elektromeister.
Und Sie haben Kunst studiert. Wie sind Sie mit Kunst in Berührung gekommen?
Meine Eltern waren sehr kulturinteressiert und irgendwie war es aber tatsächlich immer schon mein Ding. Ich habe irgendwann auch in meiner Kindergartenmappe gefunden ein Bild, wo wir malen sollten, was wir später werden möchten. Und man sieht mich, wie ich mich male, wo ich am Schreibtisch sitze und ein Bild male und da steht auf der Rückseite, Delia möchte Malerin werden.
Ja, ja.
Ja, also insofern, ich wusste irgendwie, ich wollte an die Kunsthochschule und
viele sagen ja, sie hatten lange gar nicht die Vorstellung, dass das überhaupt ein Beruf sein kann. Woher hatten Sie diese Vorstellung?
Gute Frage, wenn ich das wüsste. Das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich fand das, glaube ich, immer toll. Ich wollte immer was Visuelles machen. Das zog sich durch und das habe ich ja dann auch gemacht.
An der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig haben Sie studiert, erst auf Lehramt, dann freie Kunst und Design. Was haben Sie denn da abgegeben als Bewerbungsmappe? Sicher nicht das Kinderbild.
Nee, das nicht. Nee, ich habe dann tatsächlich schon während der Schulzeit eine Mappe gemacht und ich hatte auch so Mappenvorbereitungskurse gemacht. Ich hatte auch verschiedene Kurse gemacht, auch an der Volkshochschule, Aktzeichenkurse und habe dann eine Mappe zusammengestellt. Und ja, und ehrlich gesagt, hatte ich gar nicht unbedingt damit gerechnet, angenommen zu werden, weil ich wusste von Vorgängern, auch Freunden, die das schon mal probiert hatten, dass es sehr schwer ist, da angenommen zu werden. Und ich dachte, ich würde das erste Jahr vielleicht auch so, also nach der Schule mit Praktika oder was weiß ich verbringen, um so ein bisschen noch zu sehen, wohin ich gehen will. Aber ich wurde angenommen und dann war ich natürlich ganz stolz und habe angefangen zu studieren.
Was war in diesem Studium möglich?
Ach, das künstlerische Studium ist schon sehr frei und man kann sich sehr, sehr stark entfalten. Und wie gesagt, ich habe dann ja angefangen, also kurz mit Lehramt. Da arbeitet man aber tatsächlich mit den freien Künstlern in denselben Klassen. Und habe dann gemerkt, so richtig Lehramt ist es nicht, beziehungsweise da kamen dann einfach zu viele andere Kurse hinzu, dass ich merkte, es lenkt mich zu sehr ab und ich komme im Atelier auch leider nicht weiter. Bin dann ziemlich schnell gewechselt und habe freie Kunst studiert und habe mich aber parallel nochmal für Grafikdesign beworben, wurde da auch genommen und dann hab ich dann ein Doppelstudium gemacht und ab da begann es eigentlich richtig toll zu werden. Also ja, das war eine schöne Studienzeit.
Und Doppelstudium, weil Sie dachten, mit Grafik lässt sich eher Geld verdienen oder warum? So ist es ja gekommen.
So ist es gekommen, definitiv. Nee, ich fand aber auch beides irgendwie attraktiv. Ich glaube, ich mochte das Künstlerische, das Freie, auch letztendlich das Konzeptuelle oder auch das Experimentelle, freie Arbeiten gerne. Und gleichzeitig muss ich sagen, bin ich jemand, der extrem gerne im Team arbeitet und auch sehr neugierig ist. Und genau, und ich mache jetzt vor allem Künstlerbücher, Kataloge. Und da schätze ich das auch immer wieder sehr, mit anderen KünstlerInnen zusammenzuarbeiten und in ihre Arbeit einzusteigen, zu sehen, was sie machen, wie die Strategien sind. Also für mich ist es, dann öffnet sich auch immer so eine neue Welt, so ein neuer Kosmos. Und ich glaube, im Studium fand ich das einfach auch schon total spannend, was die Grafiker machen und was die Künstler machen.
Auf die Künstlerbücher komme ich nachher nochmal zurück. Mhm. Ich bleibe nochmal in dieser Studienzeit, die Ihnen ja auch Auslandsaufenthalte ermöglicht hat. Sie waren 4 Monate in China, ein Jahr in Amsterdam. Wie kam das zu dieser Wahl?
Ja, Amsterdam ist einfach wirklich interessant für GrafikdesignerInnen. Also das niederländische Grafikdesign ist einfach sehr experimentell. Da hatte ich früh sozusagen Zugang und ich dachte, okay, wenn ich Grafikdesign nochmal ein bisschen das öffnen möchte, dann gehe ich nach Amsterdam, um da einfach nochmal ein anderes Bild zu bekommen. Ich würde sagen, auch das Arbeiten als Grafikdesigner in Amsterdam beziehungsweise in den Niederlanden gibt ein anderes Verständnis. Also man ist eigentlich viel freier, viel künstlerischer und das gefiel mir gut und ich fand das eigentlich auch eine ganz gute Vereinigung von Kunst und Design, dann nochmal Grafikdesign in Holland ein Jahr lang zu studieren.
Und China?
China, das war dann tatsächlich nach dem Abschluss des Studiums, also 2005 habe ich dann meinen Meisterschüler in der freien Kunst gemacht und habe mich damit dann beworben mit dem Abschlussprojekt, glaube ich, und bin dann 4 Monate nach China gegangen. Und ich glaube, China war auch sowas, wo ich so einfach gar keinen Bild von hatte, wie ist China? Also es gab diese Bilder von dem alten China, dann gab es irgendwie, natürlich wussten wir, China entwickelt sich unglaublich und irgendwie fand ich gerade das anziehend, weil ich so gar keine Vorstellung hatte und ich sagte schon, ich bin neugierig, insofern habe ich mich für China entschlossen und wollte einfach das kennenlernen, was ich am wenigsten mir vorstellen konnte.
Delia Keller hat sich nach dem Kunststudium selbstständig gemacht als Grafikerin und sie hat es schon angedeutet, Buchgestalterin mit eigenem Büro in Berlin. Das sichert ihr Einkommen neben der freien künstlerischen Arbeit. Ja, wie ist das für andere Künstlerinnen, Kataloge und Bücher zu erarbeiten? Vielleicht machen Sie das an 1, 2 Projekten deutlich, an denen Sie aktuell arbeiten, dass wir uns das vorstellen können.
Ich finde das immer, das ist eine tolle Arbeit. Also gerade mache ich einen Katalog für eine Malerin und die hat ein ganz riesiges Werk. Und dann wählen wir zusammen die Bilder aus, beziehungsweise ich kriege einen Teil der Bilder und wir überlegen uns, wie können wir diese Arbeit am besten darstellen im Buch oder vielleicht auch das irgendwie konzeptionell, das Werk zu erfassen und auch haptisch zu erfassen. Also gerade die künstlerischen Bücher, da hat man natürlich den Anspruch, dass die das Werk auch auf eine Weise widerspiegeln, was so ein bisschen außergewöhnlich ist. Durch zum Beispiel Haptik oder durch irgendein Gefühl oder durch Fragestellung oder dass man ein Buch gestaltet, wo man den Betrachter vielleicht auf den ersten Seiten auch so ein bisschen alleine lässt und man sich als Betrachter dann fragt, oh, ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Aber genau das ist vielleicht auch die Arbeit, in die die Künstlerin gerade auch als Fragestellung hat. Das heißt, ich versuche eigentlich immer so das Werk der Künstlerin, des Künstlers zu erfassen und zu gucken, was passt dazu. Wie kann ich den Ausdruck und die Qualitäten des Werkes unterstützen und in ein Buch übersetzen.
Und kriegen Sie den Auftrag jetzt von der Künstlerin oder von einem Verlag?
Ich würde sagen zu 70% vielleicht von den KünstlerInnen direkt und vielleicht so 20-25% von Institutionen oder KuratorInnen. Und ganz selten, es gab es schon, aber relativ selten ist es ein Verlag. Es ist ja so, dass letztendlich kommt es ja auch darauf an, dass irgendwie die Chemie stimmt, dass wir uns erstmal austauschen über das Werk. Also meistens ist es so, der oder die Künstlerin kommt zu mir und wir reden erstmal ganz lange über das Werk und gar nicht unbedingt über das Grafikdesign und wie könnte man das jetzt machen, sondern überlegen erstmal. Und ich glaube, das ist auch dadurch, dass ich Kunst studiert habe, also A, interessiert es mich und B, nimmt es aber auch manchen KünstlerInnen ein bisschen die Scheu, weil ich merke da schon, ne, so ein Buch, das ist für viele wie so ein kleines Baby. Es ist auch relativ teuer in der Gesamtproduktion. Viele KünstlerInnen, die sozusagen gewohnt sind, alles selbst zu machen oder vieles zumindest, die haben natürlich auch manchmal ein bisschen Sorge, das abzugeben und in gute Hände zu geben. Und ich glaube, dadurch, dass wir dann erstmal sehr lange über das Werk sprechen, hilft das, auch Vertrauen zu gewinnen. Und dann muss ich sagen, sind es eigentlich echt tolle Zusammenarbeiten. Also sind viele Freundschaften auch entstanden tatsächlich.
Mhm. Parallel dazu verfolgen Sie eben eigene künstlerische Projekte, vor allem fotografisch. Was interessiert Sie besonders?
Ja, fotografisch interessieren mich eigentlich so ganz oft die verschiedenen Wahrnehmungsebenen oder auch Erinnerungsebenen. Etwas, was nicht so eindeutig ist. Ich arbeite häufiger in Serien, die Geschichten erzählen, wo der oder die Betrachterin dann aber auch selbst gefordert ist und vielleicht nicht so richtig weiß oder sich die eigene Geschichte erzählen kann oder soll. Und
was haben Sie da jetzt gerade vor Augen dabei?
Vor Augen. Ich hatte kürzlich eine Ausstellung in Hannover und es war ganz schön. Da hingen einfach, ich weiß gar nicht mehr, 4, 5, 6 Bilder. Und da gab es ganz tolle Gespräche, wie die Bilder gedeutet wurden. Also wo auch tatsächlich eine Geschichte entstanden ist oder eine Lehrerin, die kam zu mir und meinte, ich würde das gerne meinen Schülern als Aufgabe setzen, hier draußen eine Geschichte zu erzählen. Das fand ich natürlich toll.
Mhm. Wir müssen unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was vor Augen führen. Mhm. Also ich kann umreißen, dass ich Arbeiten von Ihnen gesehen habe, in denen geht es um bestimmte Orte, um Räume, um Einrichtungen, um Design, um Stille, um Leere, sind keine Menschen zu sehen. Also so eine stille Schönheit und Melancholie, eine große Ruhe, eine Sammlung. Und Sie sagen jetzt Geschichten, dazu kann man sich eigene Geschichten überlegen. Was war das für ein Ort? Welche Menschen haben in diesem Hotelbett geschlafen?
Ja, und es sind ganz oft aber auch Orte für mich, zum Beispiel so Treppenhäuser oder Flure, lange Flure. Und es hat für mich auch immer etwas mit so einer Sicht auf das Leben oder so einer Reflexion zu tun, dass gerade diese Flure, wo ganz viele Türen abgehen, dass ich mich ganz oft frage, wie wäre es gewesen, wenn ich durch eine andere Tür gegangen wäre? Wie wäre es gewesen, ganz viele Bilder haben auch eine Art Verheißung. Also das Licht, die Lichtsetzung spielt eigentlich immer eine große Rolle. Das heißt, irgendwie diese Anziehung, ich möchte zum Licht, aber vielleicht komme ich da gerade nicht hin. Und ich glaube, es ist genau diese Verortung von mir, beziehungsweise auch mir dann außenstehend als Betrachterin in diesem Bild oder vor diesem Bild, dass man nicht so richtig weiß, will man da jetzt hin, kann man da jetzt hin, soll man da jetzt hin oder lieber abbiegen. Mhm. Und genau, darum geht's ganz oft.
Und wie kriegen Sie dieses freie Arbeiten an eigenen Projekten in Einklang mit den Aufträgen? Also das könnte ja auch zu einer Frustration führen, dass man sagt, jetzt mache ich hier so tolle Bücher für andere, was ist eigentlich mit meinem eigenen Werk?
Ja, das ist teilweise herausfordernd und ich muss gestehen, im Moment ist es tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Ganz oft habe ich auf Reisen fotografiert oder immer mal wieder, wenn ich auch ein kinderfreies Wochenende hatte, dann habe ich meine Kamera mitgenommen und bin irgendwo hingefahren, auch weiter weg, wo ich dann auch merke, das gibt mir eine Ruhe oder auch einen neuen Blick, weil ich merke ja auch, mein Alltag ist wahnsinnig voll zwischen Beruf und dann den Kindern, dass man auch so ein bisschen diesen Blick verliert. Und immer wenn ich mich darauf einlasse, wegfahre und mich auf den Blick einlasse, ich liebe es dann zu fotografieren, ich bekomme da selber so eine Ruhe und so eine, ja, vielleicht auch Sehnsucht, die sicherlich auch in den Bildern ist.
Mhm. Künstlerinnen ohne Kinder, die bauen ihren Weg häufig über ständig wechselnde Stationen und Residencies auf. Das konnten sie nicht machen, weil ihre Söhne in Berlin zur Schule gehen. Wie schwierig ist das, sich als freie Künstlerin zu etablieren, wenn man für Kinder verantwortlich ist? Also ihr Weg wäre vermutlich ohne Kinder ganz anders verlaufen.
Oh, definitiv. Also ich bereue nichts, aber ich kann sagen, die Strukturen, die sind wirklich sehr schwer. Also ich zitiere immer sehr gerne eine Studie, und zwar von den 10 führenden Künstlern des internationalen Kunstrankings sind 10 Väter, also alle haben Kinder. Und sie haben insgesamt sogar 35 Kinder. Von den 10 internationalen führenden Künstlerinnen sind 4 Mütter und sie haben jeweils nur ein Kind. Das heißt, oder das zeigt sehr deutlich, dass Kinder und Künstlerinnenschaft sind echt schwer vereinbar, beziehungsweise Strukturen sind einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Und es geht hier los, zum Beispiel gerade am Anfang der eigenen Laufbahn gibt es, ja, ist es eigentlich normal, dass man auf Stipendien geht, dass man Residenzstipendien hat. Und als meine Kinder klein waren, da gab es in Deutschland nur ein einziges Residenzstipendium, was überhaupt Kinderbetreuung anbietet. Inzwischen gibt es ein paar mehr, wobei auch da würde ich oder kann ich mich gar nicht bewerben, weil die bieten dann Kinderbetreuung an, das brauchen meine Kinder nicht mehr, aber Schule und sowas ist halt nicht da. Das heißt, da fällt ein ganz großer Baustein weg, und das ist ja so, um so eine Künstlerbiografie aufzubauen, geht man auf verschiedene Stipendienstationen, vernetzt sich, von da geht man zum nächsten Stipendium und so weiter.
Wird sichtbar nach und nach.
Wird sichtbar, vernetzt sich, und all das ist als Künstlerin mit Care-Verantwortung einfach viel, viel, viel schwieriger. Auch die ganzen Zeiten. Also die Eröffnungen sind ja meistens abends, Donnerstag, Freitag, Samstag abends. Als meine Kinder klein waren, musste ich dann immer einen Babysitter organisieren beziehungsweise auch bezahlen. Ja, da sind Strukturen, die machen es einfach wirklich wahnsinnig schwer. Und was wir halt schwierig finden, ich bin noch im zweiten Verein, der nennt sich Fair Share, Sichtbarkeit für Künstlerinnen. Es sind ja ganz oft öffentliche Gelder von Stipendien, und dass da aber Strukturen geschaffen sind, die aber tendenziell sich an ledige Künstler errichten, das ist halt schwierig. Und wir fordern da ganz konkret auch ein Wiedereinstiegsstipendium für Mütter wenn sie Care-Verantwortung haben.
Delia Keller, weiterhin viel Erfolg auf allen Ebenen, der Kunst, dem Design und dem Aktivismus. Danke, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.